NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.
Guten Tag und wieder herzlich willkommen zur 6. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Ein weiterer Tag, der für die meisten von uns vielleicht ja sogar schon vor dem üblichen Weckerklingeln ganz früh heute Morgen mit diesem ängstlichen Blick aufs Smartphone angefangen hat. Da reibt man sich die Augen und dann hat man sofort diese Fragen im Kopf. Wie sieht's denn aus in der Ukraine? Ist Kiew vielleicht schon erobert? Charkiw vielleicht, die zweitgrößte Stadt? Haben die Russen wieder Wohngebiete angegriffen? Sind noch mehr Menschen ums Leben gekommen? Kinder, Frauen? Aber eben auch Soldaten, und zwar beider Seiten, muss man sagen, denn jeder Tod ist ja einer zu viel. Da kann die Sonne eben noch so schön aufgehen wie heute. Es sind dunkle Tage. Wir dürfen uns nichts vormachen. Das wird jetzt noch eine ganz, ganz dramatische Zeit werden, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Und dass die bisherigen schrecklichen Bilder von Opfern und Zerstörungen nur ein Anfang sein würden von dem, was wahrscheinlich noch komme. Wahrscheinlich oder ganz sicher oder vielleicht dann doch nicht in der Brutalität, die wir jetzt alle fürchten. Wir können und wir müssen hoffen, aber wir müssen auch wissen, was in der Ukraine und in der Welt passiert und was das bedeutet. Darüber rede ich heute wieder mit Andreas Flocken, mit dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Er ist verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien. Ich bin Carsten Schmiester aus der NDR Info Aktuell Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, den 1. März um 16 Uhr. Andreas, und wie immer zuerst der Blick auf die militärische Lage, vor allem die Lage in Kiew. Da haben wir heute Morgen überall die Bilder gesehen. Ein riesiger Konvoi bewaffneter Fahrzeuge der Russen im Anmarsch auf die Stadt.
Ja, man kann daran auch sehen, dass offenbar der Operationsplan nicht aufgegangen ist, wie eigentlich geplant. Immer noch müssen die russischen Truppen mit heftigem Widerstand rechnen und erfahren dies auch immer. Und Kiew spielt weiterhin eine ganz zentrale Rolle in diesem Krieg. Du hast diesen Fahrzeugkonvoi eben erwähnt. 60 Kilometer soll er lang sein. Von Norden bewegt er sich weiterhin auf Kiew zu, aber offenbar sehr schleppend, was eben auch dafür spricht, dass es Probleme gibt, dass es möglicherweise auch Widerstand gibt von den ukrainischen Streitkräften. Denn im Internet kursiert ja auch ein Video, auf dem eine bewaffnete ukrainische Drohne eine Fahrzeugkolonne angreift und ein Gefechtsfahrzeug zerstört. Wo und wann dieser Angriff erfolgte, das bleibt offen. Aber ich finde, das Video zeigt, Militärkolonnen können durchaus noch aus der Luft attackiert werden, trotz der russischen Luftüberlegenheit. Und man kann durch diese ganze Bewegung inzwischen sehen, dass vieles dafür spricht, dass das Ziel der russischen Militärführung ist, Kiew offenbar einzukesseln und zu umschließen.
Ich habe gerade natürlich, wie du auch, im Internet nochmal nachgeguckt, den aktuellen Stand abgerufen. Da wird unter anderem gemeldet, dass die russischen Streitkräfte die Bewohner von Kiew gewarnt hätten. Jetzt würden gezielte Schläge mit Präzisionswaffen losgehen auf zum Beispiel Hightech-Installationen, aber auch auf den Geheimdienst zum Beispiel in der Stadt. Es haben ja viele gesagt, der ursprüngliche Plan ist gescheitert. 1-2 Tage, dann alles erledigt. Kiew praktisch kampflos sich vielleicht ergeben. Danach sieht es nicht aus. Und du hast früh gesagt, das könnte noch ganz schrecklich werden, was da kommt. Ist es das nächste Szenario? Kommt jetzt Plan B von Putin? Und das wäre ein fürchterlicher Artillerieangriff zum Beispiel, auch mit Bomben auf die Stadt?
Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Und ich würde schon sagen, dass das jetzt möglicherweise Plan B jetzt ist, nachdem eben dieser Widerstand doch ziemlich stark war. Und das Ziel könnte nämlich sein, mit Blick auf Kiew einen Belagerungsring zu errichten, mit einem Durchmesser, ich sag mal 30, 40, 50 Kilometern. Und dann würden die russischen Truppen erst einmal, das wäre jetzt ein Szenario, um Kiew herum stehen bleiben. Die Stadt wäre dann aber klar, du hast es erwähnt, in Reichweite der russischen Artillerie. Und möglicherweise kommt es zunächst dann gar nicht zum Einsatz, sondern diese Einkesselung könnte dann erstmal eine Art Drohkulisse sein. Und die Drohung mit Artilleriebeschuss könnte dann erfolgen mit dem Hinweis, dass es auch noch Luftangriffe, so wie von dir eben beschrieben, geben könnte, mit der Erwartung, dass es politische Konzessionen gibt von Kiew aus und gegebenenfalls dann auch zu Konzessionen bei den Verhandlungen, die ja im Grunde genommen nicht abgebrochen sind. Die sollen es ja weiterhin geben. Und möglicherweise, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, könnten dann die Truppen ein Korridor einrichten und die Zivilisten auffordern, die Stadt zu verlassen. Und das Szenario wäre dann weitergedacht, dass dann nach einem Ultimatum ein Bombardement, ein Artilleriebeschuss erfolgen könnte, möglicherweise auch Luftangriffe, dann wieder aussetzen und dann wieder an den Verhandlungstisch und Forderungen stellen, sodass die Stadt möglicherweise auf diese Weise mürbe gemacht wird. Alles das könnte sein, muss aber nicht. Wir kennen ja den Operationsplan nicht. Aber ich muss auch sagen, es gibt weiterhin heftige Kämpfe auch noch in anderen Teilen des Landes. Im Süden und im Osten werden ja auch solche Kämpfe aus der Ukraine gemeldet.
Komme ich gleich nochmal darauf zurück, Andreas. Ich möchte gerne noch mal einen Moment bei dieser Belagerung bleiben von Kiew. Was für Zeiträume muss man sich da vorstellen? Ein paar Tage, Wochen vielleicht? Wie lange kann so eine Stadt, so eine große Stadt, fast 3 Millionen Einwohner durchhalten?
Ja, das kann ich natürlich auch nicht prognostizieren, das weiß ich auch gar nicht, aber das kann in der Tat durchaus Wochen dauern. Wir haben ja noch das Beispiel auf dem Balkan gehabt, da sind die Rahmenbedingungen, das muss man dazu sagen, ganz anders gewesen, dass eben Sarajevo belagert worden ist. Das waren allerdings vor allem Heckenschützen und die Situation war auch ein bisschen umgekehrt. Da kamen ja auch Versorgungsgüter rein, unter anderem von der Bundeswehr, von der Transall, aber das muss man sagen wiederum, Sarajevo ist nicht Kiew. Kiew ist eine ganz andere Dimension. Aber wie lange das dauert, das hängt auch von den Eskalationswahrscheinlichkeiten ab, die man bei der militärischen Führung in Russland sich vorstellt, möglicherweise auch von den politischen Vorgaben.
Wie ist denn so dein Eindruck, was die Widerstandskraft, den Widerstandswillen der Ukrainer angeht? Man hat bei aller Vorsicht, die wir immer haben müssen, bei Filmen, die man jetzt im Internet sieht, beide Seiten machen natürlich auch Propaganda. Man sieht aber zum Beispiel, wie ganz normale, unbewaffnete Zivilisten sich Panzern entgegenstellen. Ich muss da immer an den Tiananmenplatz denken in Peking, wie sie tatsächlich erreichen, dass diese Soldaten auch anhalten, vielleicht hilflos in die Luft schießen. Das ist ja ein Faktor, den Putin wahrscheinlich von Anfang an unterschätzt hat. Könnte er noch eine Rolle spielen oder ist das nur ein Faktor, der letztlich die Niederlage verzögert?
Du meinst jetzt die russischen Soldaten, die nicht zurückschießen oder in die Luft schießen?
Die haben in die Luft geschossen, in dieser einen Szene. Da stellen sich zivile Ukrainer hin, singen die Hymne vor, so einen Konvoi. Ich nehme mal an, dass das authentische Bilder sind. Wie gesagt, immer mit der Vorsicht dabei. Aber es ist ein Beispiel ja dafür, dass Leute ohne Waffen in ihrer Entschlossenheit, in ihrer Verzweiflung sich diesen Russen entgegenstellen. Und da stellt sich dann ja auch die Frage, wie ist es um die Moral der russischen Truppe bestellt? Ich höre, das sind oft junge Soldaten, denen man vielleicht gar nicht von Anfang an gesagt hat, was sie da machen sollen. Die Ukraine ist ja eigentlich ein Brudervolk. Ist das alles wirklich so sicher, dass Russlands Sieg eigentlich nur eine Frage der Zeit und tragischerweise auch eine Frage der Opfer ist?
Naja, was du eben angesprochen hast, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Soldaten, die ja auch keine Kampfmaschinen sind, die sind Menschen, die sind irritiert worden, beziehungsweise falsch informiert worden. Das hört man auch aus diversen Zeitungen, dass eben Soldatenmütter fragen, wo ist mein Sohn? Ich wusste gar nicht, dass der jetzt in der Ukraine ist. Das ist alles offen. Offiziell ist es ja auch so, dass Wehrpflichtige auch in Russland hat ja eine Wehrpflichtarmee, nicht in Auslandseinsätze geschickt werden dürfen. Und wir hören auch, zumindest habe ich das gelesen, dass Soldaten, junge Wehrpflichtige genötigt worden sind, mehr oder weniger, zu unterschreiben, dass sie jetzt Zeitsoldat sind. Und schon geht es in das Kriegsgebiet offenbar. Also da ist bestimmt auch eine gewisse Art von Propaganda eingetreten bei den Soldaten, dass sie irritiert sind und dass die sich wundern, warum soll ich hier auf Menschen schießen? Warum eigentlich? Dass sie eben falsch informiert worden sind, indoktriniert worden sind und einige realisieren das. Das kann natürlich auch sein. Darüber wissen wir natürlich wenig. Über den Widerstand in den Streitkräften selbst und wie die Kampfmoral ist. Da hast du sicherlich recht. Das wissen wir nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es da riesige Probleme auch gibt.
Aber es gibt ja offenbar, das hat der ehemalige Bundeswehrinspektor Kujat bei NDR Info gesagt, im Offizierkorps, er habe Grund zur Annahme, dass es dort Zweifel an dem Einsatz gab. Ich denke mal, es gibt bei anderen Menschen in Russland auch Zweifel und es gibt bei Leuten, die aus dem Militär kommen, die wir beide kennen, auch Aussagen sinngemäß, dass die Schlagkraft der russischen Armee womöglich doch auch überschätzt worden ist. Was nicht, da kommt man sofort auf den Nachsatz, das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass die da gewinnen. Aber ich glaube, dass die eben nicht diese Riesengefahr sind, diese große Walze, die alles platt macht, was sich ihr in den Weg stellt.
Das kann durchaus sein und wir haben ja schon in dem letzten Podcast darüber gesprochen, dass möglicherweise die russischen Streitkräfte überschätzt werden. Das will ich nicht ausschließen. Das ist auch vor dem Hintergrund natürlich zu sehen, dass es durchaus die Möglichkeit gegeben hat, dass die Wahrnehmung im Westen eben erheblich besser und stärker ist als die Realität. Denn Die russischen Streitkräfte haben auch in Syrien gekämpft, sind dort immer noch aktiv, gerade mit Luftstreitkräften. Und es hatte immer geheißen, dass das so eine Art, in Anführungszeichen, Trainingsfeld auch ist, dass man dort eben trainieren könnte. Und insofern ist es durchaus möglich, was du sagst. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Es kann durchaus sein, dass die ganze Kampagne, dass der ganze Feldzug, der ganze Krieg auf ganz anderen Voraussetzungen basierte, nämlich, dass es keinen großen Widerstand gibt. Und das war die große Fehleinschätzung. Und dass jetzt Plan B kommt. Denn ich bin mir sicher, dass, und wir haben einige Sachen bereits inzwischen gesehen, dass die russischen Streitkräfte durchaus Potenzial und Möglichkeiten haben, gerade aus der Luft. Und das kann durchaus sein, dass das erst jetzt zum Tragen kommt, dass erst recht jetzt die massive Gewalt erst nach und nach eingesetzt wird und der ganze Krieg weiter eskaliert.
Und angeblich, das sagtest du auch gestern schon, haben sie ja auch noch nicht ihre gesamte Streitmacht in der Ukraine. Haben wir irgendeine Ahnung, wie groß eine Reserve eventuell sein könnte, die laut Andreas Vlocken jeder gute Generalstab immer hat, wenn er in den Krieg zieht?
Nein, ich weiß nur, dass alter militärischer Grundsatz immer ist Reservebildung. Und wir haben ja am Anfang gehört, das war überraschend, dass bei 150.000 Soldaten, die sich aufgestellt haben um die Ukraine drumherum, dass dort in den ersten, am ersten oder zweiten Tag lediglich, in Anführungszeichen, lediglich rund 50.000 Soldaten eingesetzt worden sind. Man hört jetzt, dass jetzt schon erheblich mehr Truppen in der Ukraine sein sollen. Ob das bewusst geschehen ist, dass das Reservenbildung war, das kann ich oder können wir eigentlich gar nicht sagen, weil wir die genauen Operationspläne überhaupt nicht kennen.
Ein anderes Thema: Waffen. Es gibt immer mehr Zusagen für Waffenlieferungen aus der EU. Wir haben gestern unsere Verteidigungsministerin Frau Lambrecht gehört, die gesagt hat, es geht da nicht um Tage, sondern um Stunden. Da geht es um Boden-Luftabwehrraketen, Panzer, Fäuste auch. Hat das Konsequenzen für die russische Operationsführung?
Also ich meine schon, denn wir müssen mal sehen, was wir jetzt hören, dass die Hotspots, wenn man das in Anführungszeichen mal so sagen kann, wo die Schwerpunkte der militärischen Aktivitäten und Kampfhandlungen sind, die Hauptstadt Kiew ist und dann vor allem im Süden und im Osten des Landes. Der Westen, so konnten wir das bisher merken und sehen auch, war in erster Linie durch Luftangriffe betroffen. Das heißt, hier sind wohl militärische Einrichtungen ausgeschaltet worden. Von Bodentruppen oder Kämpfen dort war eigentlich wenig zu sehen. Und das könnte sich jetzt durch die Waffenlieferungen natürlich ändern. Denn die Waffenlieferungen werden vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit über Polen in die Ukraine kommen. Denn Polen und die Ukraine haben eine etwa 500 Kilometer lange Grenze. Und das heißt, jeder Militärplaner, der sieht und mitkriegt, da kommt Nachschub, es kommen immer mehr Waffen rein über diese Seite, der wird versuchen, natürlich dieses zu verhindern. Das heißt, ich vermute einfach mal, es wird mehr Luftangriffe im Westen geben und möglicherweise auch Bodentruppen, die dort eingesetzt werden. Möglicherweise luftbewegliche Einheiten. Aber mein Fazit wäre, oder die Gefahr besteht natürlich auch, dass dadurch sich der Krieg in der Ukraine weiter ausweiten könnte auf andere Landesteile, die bisher noch nicht betroffen sind.
Ich habe eine Frage noch zu Waffen, die mich erschrocken hat, aber viele, ich lese das bei Twitter auch in Reaktion auf unseren Podcast, das ist das Stichwort Aerosolbomben, Vakuumbomben, die angeblich von Russland eingesetzt worden sein sollen. Wir haben das gestern mal ganz kurz angesprochen, angeblich auch geächtet laut Genfer Konvention. Was weißt du darüber?
Ja, also diese sogenannte thermobarische Bombe oder Vakuumbombe, das sind in der Regel Sprengköpfe, die auf einem Mehrfachraketenwerfersystem installiert sind. Und das Prinzip ist so, dass bei der Explosion ein Vakuum erzeugt wird. Zusätzlich kommt es zu einer noch stärkeren Hitzeentwicklung als bei konventionellen Bomben. Und es entsteht dabei eine starke Druckwelle. Und durch diese Funktionsweise kann der Schaden an Gebäuden und auch anderen Einrichtungen erheblich erhöht werden. Deswegen wird dieses System auch gelegentlich zur Räumung von Minen eingesetzt werden, weil die Minen dann sofort explodieren und müssen nicht sozusagen einzeln mit Minenräumgeräten sozusagen gesucht und vernichtet werden. Aber du hast es erwähnt, der Einsatz dieser Bomben ist laut Genfer Protokoll in der Nähe von zivilen Einrichtungen und in der Nähe von Zivilisten verboten. Aber wer will das immer überprüfen? Und die Sichtweisen sind natürlich dann immer anders.
Aber die Waffen sind auf dem Gefechtsfeld. Sie sind zumindest da gesehen worden.
Sie sind gesehen worden. Es gibt Videos darüber, die sind, ob sie auch eingesetzt werden und in welchem Kontext sie eingesetzt werden. Da gehen die Geister auseinander. Das können wir hier so gar nicht überprüfen.
Wir hoffen, dass sie nicht eingesetzt werden. Und wir hoffen natürlich auch, wie alle unsere Hörerinnen und Hörer, dass dieser Krieg ganz schnell vorbeigeht. Damit er schnell vorbeigeht, muss verhandelt werden. Es muss irgendwann, ja, du hast gesagt, am Ende jedes Krieges stehen Verhandlungen. Es muss irgendwo eine Friedensverhandlung, eine Lösung gefunden werden. Die erste Runde, wir haben ganz kurz am Anfang darüber gesprochen, ist nicht gleich gescheitert. Man hat sich vertagt. Wie beurteilst du denn zunächst einmal nur die Aussicht, dass diese Verhandlungen wieder aufgenommen werden?
Ja, man hatte ja gesagt, dass man weiter miteinander sprechen will. Es hat zwar keine Ergebnisse gegeben, die Positionen wurden ausgetauscht und die Positionen waren, das kann man so sagen, unversöhnlich. Man ist reingegangen in die Verhandlungen auf Seiten der Ukraine, dass man gesagt hat, die russischen Truppen müssen abziehen und wir wollen einen sofortigen Waffenstillstand. Und die russische Seite geht offenbar weiter davon aus, dass die Regierung kapituliert oder im Grunde genommen kampflos übergibt und die Bedingungen der Russen akzeptiert. Und beides ist nicht der Fall gewesen und man ist wieder auseinandergegangen nach 5 Stunden Verhandlungen oder Gesprächen, je nachdem, wie man das sieht. Und jetzt ist offen, wann es weitere Gespräche geben wird. Man ist grundsätzlich dazu bereit. Wann es dazu kommen wird, wissen wir nicht.
Haben wir irgendeine Ahnung, oder du natürlich, wie denn die Drähte da gehalten werden? Um sich zu verabreden, muss man ja irgendwie wieder Kontakt aufnehmen. Gibt es da so eine Art rotes Telefon denn doch trotz all dieser schrecklichen Feindseligkeiten?
Also das kann ich natürlich nicht genau sagen, da kann ich nur mutmaßen. Ich vermute einfach, dass da durchaus Belarus eine Rolle spielen könnte. Man hat sich ja auch in dem Grenzgebiet geeinigt oder aber auch über die Polen in Warschau, dass es indirekte Vermittlungen gibt, aber dass es direkte, konkrete Kontakte da gibt, das glaube ich eher nicht.
Und es sieht ja im Moment auch nicht unbedingt danach aus, dass Präsident Zelensky so schnell aufgibt. Er hat heute in einer Videoansprache an das Europäische Parlament noch einmal um die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union gebeten. Er hat auch noch natürlich gesagt, niemand wird uns brechen. Er hat Standing Ovations bekommen dort. Aber Standing Ovations sind leicht. So ein Land aufzunehmen, ist, glaube ich, schon rein prozedural ein bisschen schwierig. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Was bringt denn allein dieser Antrag?
Ich finde natürlich, auf den ersten Blick denkt man, das bringt gar nichts. Aber dadurch, dass er den Beitrittsantrag zur EU offiziell gestellt hat, sogar öffentlichkeitswirksam mit einem Video, und er hat ja dort auch die entsprechenden Dokumente präsentiert, zeigt das, wie entschlossen auch Kiew ist, der EU beizutreten. Man muss ja auch sagen, das dauert ja dann Jahre. Aber dieser Schritt könnte, so würde ich es zumindest sehen, möglicherweise ein Lösungsansatz zur Beendigung des Krieges sein, auch wenn das nicht so offen und explizit formuliert wird. Denn ein EU-Beitritt der Ukraine könnte ein Kompromiss sein. Also die Regierung in Kiew tritt der EU bei oder stellt den Antrag, verzichtet aber, das ist der springende Punkt, verzichtet aber zugleich auf den Wunsch nach einem NATO-Beitritt. Das könnte eine mögliche Lösung sein, aber man muss auch sagen, das ist letztlich eine Entscheidung der Ukrainer, denn das Ziel des NATO-Beitritts ist in der Verfassung. Und außerdem muss man auch noch dazu sagen, ist die Frage, wie Russland diese ganze Sache sieht. Denn Russland fordert ja, dass die Ukraine nicht in die NATO geht und nicht der NATO beitritt. Das wäre ein Punkt, der auf diese Weise natürlich dann erledigt werden könnte oder wo man sagen würde, das ist okay. Aber Moskau fordert ja noch den Abzug der US-Atomwaffen aus Europa sowie die Rückführung der NATO-Einrichtungen auf den Stand von 1997. Aber das sind Maximalpositionen. Und möglicherweise könnte sich da was bewegen, bei aller Vorsicht.
So in Richtung zweites Finnland?
Ja, das wäre genau der Punkt. Finnland ist ja ein EU-Mitglied und zugleich hat es eine Grenze zu Russland, ist aber nicht in der NATO. Aber Carsten, ein weiterer dunkler Tag, haben wir anfangs gesagt. Aber keiner ganz ohne Hoffnung. Hoffnung unter anderem auch darauf, dass es am Ende in Russland mehr Kritik an Putins Krieg gibt, vielleicht auch Widerstand gegen Putin selbst und sein System. Carsten, Russland, das ist ja kein ganz so freies Land mit freier Presse und Demonstranten werden zu langjährigen Haftstrafen wegen Hochverrats gegebenenfalls verurteilt, wenn sie demonstrieren. Das schreckt einige Leute aber nicht ab.
Also Kenner des Landes sind angesichts der Zahlen der Demonstranten beeindruckt. Für uns wirkt das so ja erstmal relativ wenig. Man sieht wenig Bilder, logischerweise. Das ist ja auch schwer, daran zu kommen. Und die Drohung mit Hochverrat scheint auch zumindest, was wir im Moment so hören aus dem Land, eher eine Drohung zu sein. Sie wird wohl in dem Maß nicht umgesetzt. Ich habe mal geguckt, was da eigentlich im Moment in Russland los ist. Es ist wirklich wenig, aber wie gesagt, Russland-Kenner sagen, trotzdem signifikant, weil überhaupt demonstriert wird. Die Vereinten Nationen schätzen, dass seit Kriegsbeginn so ungefähr 6.500 Demonstranten festgenommen worden sind. Das geht ja sehr, sehr schnell. Die werden ja teilweise, hört man, noch während sie die U-Bahn-Schächte verlassen, schon praktisch abgegriffen. Das hat zumindest diese Zahl 6.500 die UN-Menschenrechtskommission genannt. Es gäbe auch Berichte von großer Gewaltanwendung durch die Polizei während dieser Festnahmen. Allerdings heißt es auch, viele Festgenommene werden nach wenigen Stunden schon wieder freigelassen, müssen Bußgeld bezahlen. Andere, wenn Haft, dann 7 bis 25 Tage. Das kriege ich im Moment so mit. Das sind natürlich Zahlen, die oder auch drakonische Strafen, die aber nicht so sind, dass sie, glaube ich, vielleicht noch weitere Leute abschrecken. Ich bin nicht in Russland, ich kann die Stimmung dort nicht abschätzen. Ich lese auf der anderen Seite aber, dass die Sanktionen auch weiter wirken. Ganz klar für Menschen zu spüren, sie werden Schwierigkeiten haben, an Bargeld zu kommen. Es wird auch, und es gibt schon erste Rückführungen gefallener Soldaten, und es gibt eben auch soziale Medien, die trotz aller Versuche, sie zu unterdrücken, über Umwege wohl auch erreichbar sind, nach wie vor in Russland. Das könnte schon dazu führen, dass diese Bewegung, die im Moment sichtbar nur sehr, sehr klein ist, möglicherweise aber im Untergrund doch größer, dass sie auch immer sichtbarer wird. Das hängt eben auch davon ab, wie dieser Krieg weiter verläuft, welche Bilder auch nach Russland kommen. Wenn sie so schrecklich werden, wie wir alle fürchten, dann kann das ein ernsthafter Faktor werden.
Politisch hat sich ja die große Mehrheit der Staaten in dieser Welt klar positioniert. Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und gegen den russischen Angriff. Es gibt Waffenlieferungen, Wirtschaftssanktionen, aber es gibt auch klare Zeichen aus dem Sport. Wie siehst du das? Dort hat man ja offenbar Russland die rote Karte gezeigt.
Ja, und es werden immer mehr rote Karten. Das ist ja teilweise im Sport immer ein bisschen schwierig. Da geht es ja um Geld, um sehr viel Geld. Das wird ja auch immer wieder kritisiert. Das war Thema bei den Olympischen Spielen jetzt. Aber gerade das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, hat jetzt an alle Weltverbände und Ausrichter von Sportveranstaltungen die Empfehlung rausgegeben, Russland und Belarus, also den Verbündeten, wegen der Invasion in die Ukraine auszuschließen. Der Fußball-Weltverband FIFA hat sich ein bisschen schwer getan, ist mittlerweile dem Schritt oder dieser Empfehlung aber gefolgt. Die UEFA, es ist also die Europäische Fußballunion, hat das auch getan. Das wird sicherlich auch wehtun, auf eine sehr indirekte Art und Weise, weil es eben vielen Russen zeigt, die Weltgemeinschaft schließt uns auch aus diesem Bereich aus, der ja eigentlich traditionell immer etwas Verbindendes haben soll und politisch neutral sein soll. Wir wissen alle, das soll, muss man manchmal großschreiben, und manchmal kann er das dann eben auch nicht. Im Moment sind wir, glaube ich, in einer Situation, wo man sagen muss, die meisten Verbände sehen ein, wir müssen das aussetzen. Die Auswirkungen werden wir alle spüren. Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft. Da ist die Nationalmannschaft Russlands von der Quali ausgeschlossen, also von der Qualifikation, und hat jetzt überhaupt keine Chance mehr für die Endrunde Ende des Jahres in Katar. Eigentlich sollte Russland jetzt im Playoff-Halbfinale im März gegen Polen in Moskau spielen. Das ist nun nicht mehr. Und die Fußball-EM, zum Beispiel der Frauen im Juli in England, die ist auch betroffen. Da wäre die qualifizierte russische Mannschaft nicht mehr spielberechtigt. Es gibt die Paralympics, also die Olympischen Spielen für behinderte Menschen. Da will das Paralympische Komitee morgen eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen, wie es heißt. Aber ich glaube, man muss kein großer Hellseher sein, um zu sagen, das kann ja nur in eine Richtung gehen, was auch da wohl Russland sehr hart treffen wird. Denn auch bei den Paralympics waren die immer sehr gut, und sportliche Erfolge, gerade in solchen Zeiten, haben natürlich auch einen politischen Effekt. Sie haben ablenkende Wirkung, sie können wieder Helden schaffen, sie können das Volk sozusagen wieder ein bisschen von dem Gedanken abbringen, dass da was Schreckliches passiert. Insofern ist eben auch so ein massenhafter Ausschluss aus sportlichen Großveranstaltungen, Eishockey nenne ich noch, Handball, Europapokal. Jetzt hat gerade der Skiweltverband russische und belarussische Athleten von der restlichen Weltcup-Saison ausgeschlossen. Das alles nimmt Putin und nimmt den Russen auch sehr schnelle und einfache PR und psychologische Möglichkeiten und trägt insofern sehr indirekt dazu bei, dass eben der Widerstand der Weltöffentlichkeit sichtbar wird und dass sich wahrscheinlich dann, und ich sag mal hoffentlich auch, viele Russen irgendwann die Frage stellen, und hoffentlich bald, darf das so sein? Und die Antwort muss sein, nein.
Also viele Sportverbände zeigen nun auch Putin die rote Karte. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank sagen
Carsten Schmiester
und Andreas Flocken. Wir hören uns dann morgen wieder hier mit einer neuen Sonderfolge Streitkräfte und Strategien. Wenn Sie unseren Podcast abonnieren, verpassen Sie auch keine Folge. Das geht zum Beispiel in der Audio-App der ARD, der ARD Audiothek. Dort finden Sie auch eine spannende Folge, wie Russland Desinformation in sozialen Netzwerken im Krieg gegen die Ukraine einsetzt.
She likes tech. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
Ich bin Svea Eckert und in der neuen Folge She Likes Tech schauen wir uns an, wie Putins gut geölte Propagandamaschine bei Social Media und im Internet funktioniert, wie ein vermeintlicher Chemiewaffenangriff inszeniert wurde als Rechtfertigung für den Einmarsch in die Ukraine, wie Internet-Trolle agieren und aus dem Trailer eines Computerspiels Live-Bilder aus der Ukraine werden, wie Telegram-Nachrichten von der Front gefaked werden, um Soldaten zu manipulieren. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.
She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.